Es wird heute zu einer Begegnung mit dem Tod kommen und ich hoffe, also nochmal, es wird heute zu einer Begegnung mit dem Tod kommen. Wir feiern nämlich Abendmahl. Und es heißt ja in den Worten, die Jesus dazu gesagt, die Paulus dazu gesagt hat, tut das so oft ihr könnt zur Erinnerung an den Tod Jesu. Und ich hoffe, dass diese Begegnung mit dem Tod genauso fröhlich ist, wie die Begegnung, die Jesus mit dem Tod hatte in dem Predigtext heute. Jesus ist Sieger über den Tod. Lukas 7, 11 bis 17. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war. Und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und trat hinzu und berührte den Sarg. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Und Furcht ergriff sie alle, und sie priesen Gott und sprachen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk besucht. Und diese Kunde von ihm erscholl in ganz Judäa und im ganzen umliegenden Land. Jesus ist Sieger über den Tod. Siegen tun wir alle gerne. Siegen, das baut auf. Ich habe da mal ein Bild von einem Sieg mitgebracht. Erinnert ihr euch? Ist noch gar nicht so lange her. Deutschland war Dritter bei der Fußball-WM im vergangenen Jahr und wir haben das auch hier übertragen, eben dieses Spiel. Das Halbfinale und dann das Spiel um den dritten Platz und wir waren Sieger. Und ich war dabei, da kann man sagen, die Leute waren recht froh und man ging zufrieden nach Hause. Oder habe ich das richtig wiedergegeben? Begeisterung. Da war Begeisterung da, das ging durch die Stadt hier und eigentlich sind wir fast Weltmeister geworden. Völlig unverdientermaßen ist dann jemand anders, hat den Pokal geholt, aber... Na gut, wir haben es dann mal so. Also da ist eine Begeisterung da bei solch einem Sieg. Wir waren alle völlig aus dem Häuschen. Ich war auch aus dem Häuschen und nachher habe ich mich gefragt, warum warst du eigentlich aus dem Häuschen? Weil ich ja eigentlich gar nichts davon gehabt habe. Und außerdem, selbst wenn ich dabei gewesen wäre, als Spieler oder so, muss ich mir ja sagen, in 4 Jahren, 2010, zählt das alles gar nichts mehr. Selbst die Italiener, das Einzige, was sie dann noch haben, ist ein Stern mehr hier auf der Brust. Das war es dann auch schon. In 4 Jahren zählt das nicht mehr und da muss der Pokal wieder rausgerückt werden. Und so ist es mit den ganzen menschlichen Siegen. Da ist gar nicht so viel Tolles dabei. Aber Jesus ist endgültiger Sieger und nicht bei sowas Belanglosen wie dem Fußball, sondern über den Tod. Jesus ist Sieger über den Tod. Und es wundert mich, dass so viele Leute, die das verstanden haben, nicht mehr aus dem Häuschen sind darüber. Und es wundert mich, dass Abendmahl eigentlich überwiegend eine sehr getragene Veranstaltung ist, obwohl doch aus dieser Begegnung mit dem Tod Jesus als Sieger hervorgegangen ist. Und wir tun immer noch so, als ob eigentlich der Tod der Sieger ist. Stimmt doch alles gar nicht. Jesus ist endgültiger Sieger über den Tod. Und ich meine, in der Geschichte, die ich gerade eben vorgelesen habe, sind 3 Wunder drin, die das zeigen. Dass Jesus Sieger über den Tod ist. 3 Wunder. 3 Wunder Gottes. Gehen wir mal zum ersten Wunder. Nächste Folie. Das Wunder des Mitleids. Mitleid kennen wir. Das ist nicht erst durch Jesus hier in die Welt hineingekommen. Das ist eine ganz menschliche Regung. Jeder von uns kennt Mitleid. Vor einigen Wochen habe ich den Film Der Untergang gesehen, wo ja die letzten Tage des tausendjährigen Reiches beschrieben werden, aus der Sicht des Führerhauptquartiers. Und da hatte selbst Hitler hatte Mitleid mit seinem Hund Blondie. Der Hund wurde mit Cyankali vergiftet. Er sollte nicht in die Hand der Feinde fallen. Er hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Mitleid ist eine menschliche Regung. Aber unser menschliches Mitleiden ist immer bruchstückhaft. Ich weiß nicht, ob euch das schon so aufgefallen ist an euch selber. Jetzt stellen wir uns mal die Situation damals vor, in der Stadt Nain, im unteren Galiläa, heißt übrigens übersetzt die Liebliche. Nain heißt die Liebliche. Angenommen, die hätten so eine Zeitung, so wie Hemsbacher Woche hier, so Nainer Woche oder Nainer Tageblatt, keine Ahnung. Da würde garantiert ein Zeitungsartikel von diesem Vorfall erscheinen. Und wäre es nicht zu dieser Begegnung gekommen mit Jesus, dann wäre die Überschrift gewesen, tragischer Todesfall. Tragischer Todesfall. Und in diesem Artikel würde der Journalist am Ende vielleicht noch so sagen, so sprechen wir im Namen aller Bürger von Nain, unserer verehrten Mitbewohnerin, unser tief empfundenes Mitleid aus. Und das wäre ganz ehrlich gemeint. Die hätten alle Mitleid gehabt, denn sie kannten sie alle. Sie konnten sich noch gut an die letzte Beerdigung erinnern, wo sie ihren Mann zu Grabe tragen musste. Da war sie ganz allein zurückgeblieben, hatte nur noch den kleinen Sohn vielleicht so am Rockzipfel. Und jetzt war der Sohn vielleicht bei einem Unfall ums Leben gekommen oder von einer Schlange gebissen, von einer Krankheit hinweggerafft. Jetzt war sie wirklich alleine. Es wäre sehr ehrlich gemeint, wenn man das sagen würde, tief empfundenes Mitleid. Viele würden mitgehen. Und ich sehe den Leichenzug vor mir, es sind betroffene Nachbarn, Menschen mit Tränen in den Augen, gar nicht gemacht, die sich eben an die Beerdigung des Mannes erinnern können. Und am Schluss haben sie sich vielleicht vorgenommen, ihr zu sagen, ja, liebe Frau, auf uns wirst du dich immer verlassen können. Wir werden immer an deiner Seite stehen. Aber machen wir uns nichts vor. Der Alltag hat sie alle bald wieder. Und die verwaiste Mutter mit ihrem Schicksal wird dann auch wieder zurücktreten. Niemand wird sich mehr fragen, ja, wie geht's ihr wohl jetzt? Was wird sie jetzt für einen Tag haben? Und ihr Mitleid wird nicht von Dauer sein. Ihr Mitleid ist nicht von Dauer. Und wir müssen sagen, unser Mitleid ist auch nie rein. Da ist doch auch Neugier dabei gewesen bei dieser Beerdigung. Viele werden mitgegangen sein und sich gefragt haben, kriegt die Mutter vielleicht einen Schreikrampf? Verliert sie die Fassung? Versucht sie ins Grab mit hineinzuspringen? Wie wird der Pastor über die Verstorbene sprechen, oder Rabbiner, was es damals war, über den Verstorbenen? Wird er Gutes sagen oder auch viel Ehrliches? Mitleid, die sich mit Neugier mischt. Die Witwe trauert wegen des Jungen. Ganz klar. Sie hat Mitleid mit ihrem Jungen, der vielleicht eine schwere Krankheitsgeschichte hinter sich hat und grausam sterben musste. Aber in dieses Mitleid mit dem Jungen mischt sich auch Mitleid mit sich selber. Was wird nun aus mir? Ich habe keinen mehr. Und das war ein bitteres Schicksal damals. Was für ein Unglück. Und unser Mitleid ist nie grenzenlos. Das kann man sich vielleicht an dem Arzt verdeutlichen. Er ist eines Tages gerufen worden und er hat sich den Jungen angesehen und hat miterlebt, wie das Fieber schlimmer wurde. Und er hat um diesen Jungen gekämpft. Er hat nichts unversucht gelassen. Vielleicht hat er sich Nächte um die Ohren geschlagen, um ihn noch zu retten. Aber dann ist der Junge gestorben und er steht auf, sagt der Mutter die Nachricht und sagt, ich muss mich jetzt von Ihnen verabschieden. Der Patient wird irgendwie zum Fall. Der Arzt braucht diesen Abstand. Das ist ihm gar nicht zum Vorwurf zu machen. Sein Mitleid muss irgendwo auch eine Grenze haben, damit er nicht berufsunfähig wird, damit er nicht in psychiatrische Behandlung muss. Die Galle hat eine gute Nacht gehabt. In einem Roman über den Krieg heißt es, der Bauchschuss ist gestorben. Das ist Abstand. Das ist Abstand. Wer ist denn Jesus? Jetzt haben wir über menschliches Mitleid nachgedacht, haben gesehen, es ist immer bruchstückhaft. Vielleicht macht es deswegen, ist es so schwierig, Menschen zu begegnen, die trauern. Vielleicht haben wir deswegen so eine Scheu, weil wir insgeheim wissen, mein Mitleid ist bruchstückhaft. Eigentlich müsste ich ganz mitleiden, aber ich kann es nicht. Und jetzt schauen wir uns Jesus an und sein Mitleid. Er ist das menschgewordene Mitleid Gottes. Das dürfen wir allen Trauernden auch sagen. Er ist das menschgewordene Mitleid Gottes. Die ganze Sünde und das ganze Elend der Menschheit hat ihn herabgezogen. Da ist er nicht da geblieben, wo er ist. Es hat ihn herabgezogen auf die Erde. Es jammerte ihn, steht hier in Vers 13. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Dieses jammerte ihn, das bedeutet wörtlich, da drehten sich ihm die Eingeweide um, der Magen und alles drehte sich ihm um. Das ist nicht nur etwas, was in seinem Kopf abgegangen ist, dieses Mitleid. Es drehte sich ihm die Eingeweide um. Es packte ihn an der Existenz, diese Begegnung mit dem Tod. Es gab einmal einen bekannten Theologieprofessor, eine bekannte Figur in der bekennenden Kirche 30er und 40er Jahre, ein Zeitgenosse von Dietrich Bonhoeffer, Heinrich Vogel. Und nach dem Krieg hat er eine Indienreise gemacht. Und wenn man eine Indienreise macht, dann sieht man ganz viele Götterfiguren. Da sieht man zum Beispiel Shiva-Figuren. Shiva ist eine der drei Hauptgötter im Hinduismus, eine schillernde Figur mit 108 Namen. Shiva verkörpert die Zerstörung. Shiva verkörpert aber auch Ekstase und Tanz. Und Shiva verkörpert Mitleid. Ganz interessante Mischung. Und dieser Theologieprofessor, der Heinrich Vogel, der schaute sich diese Shiva-Figuren an, die ganz unterschiedlich aussahen, aber ein Typus ist ihm so besonders hängen geblieben. So eine Figur mit dicken Backen und mit einem Kopf so aufgeplustert irgendwie, wie ein Hamster. Sich gefragt, warum ist Shiva so dargestellt? Er ist zu keinem Ergebnis gekommen, hat die Inder gefragt, warum stellt ihr den Gott Shiva so dar? Und da erzählten sie ihm, dass gibt eine Legende über die Entstehung der Erde und da spielt Shiva eine Rolle. Am Anfang sitzen die Götter um die Weltenbrühe herum, so wie Ursuppe. Und die Götter rühren in dieser Ursuppe, weil das Ganze ja noch flüssig ist und keine feste Form hat. Muss erst eine feste Form kriegen, so wie Butter, die erst gerührt werden muss. Die rühren und dabei bemerkt Shiva, wie aus dem fester werdenden Material ein Sekret sich absondert. Und das war das Weltengift. Wie er das so wahrnimmt, Weltengift, Shiva, nicht faul, wirft sich zu Boden und fängt an, dieses Weltengift in sich einzusaugen. Er schlürft es in sich hinein und als er alles weggeschlürft hat, steht er auf und hat die Backen voll. Aber er schluckt das Ganze nicht hinunter. Warum nicht? Ja, Shiva steht zwar für Barmherzigkeit, aber Shiva ist auch schlau, denn er weiß, wenn er das hinunterschluckt, dann muss er sterben. Das ist die Legende von der Entstehung der Welt. Und wie das so kommt, dass manche Shiva-Darstellungen so sind, so aufgedunsen. Er hat eine Deponie geschaffen. Deponien können gefährlich sein. Ablagern ist aber nicht das gleiche wie beseitigen. Und wie der Professor Vogel das so hörte, hat er auf einmal verstanden und er wusste, wie er den Indern das Evangelium sagen kann. Karfreitag und auch das Abendmahl, das wir heute miteinander feiern, bedeutet, Jesus hat das Weltengift, die Sünde, den Tod, in sich hineingeschlürft. Er hat es aber nicht deponiert, sondern er hat es eingesogen und er ist daran gestorben. Und damit ist dieses Weltengift endgültig entsorgt. Gottes Mitleid ist das Ganze. Das reine Mitleid, das wir Menschen gar nicht bringen können. Das absolute Mitleid ist ein tödliches Gift. Und er hat es eingesogen. Jesus schlürft es bis zur Gänze in sich hinein. Er ist nicht eine Bruchteil einer Sekunde vor seinem Sterben am Kreuz irgendwie verschwunden, hat sich verflüchtigt, er ist dort geblieben. Luther hat einmal gesagt, Jesus hat den Tod ausgesoffen. Und darüber, über diesem Ganzen steht das Ja Gottes in der Auferstehung. Aus dieser Begegnung ist Jesus letztlich als Sieger hervorgegangen, denn er ist auferweckt worden von den Toten. In Jesus begegnet jedem von uns das Leben. Wir brauchen keine Scheu vor dem Tod haben. Das war also das erste Wunder, das Wunder des Mitleids. Zweites Wunder, Gottes seltsames Befehlen. Was für eine Situation. Nein, oben auf dem Berg, von einer Staubmauer umgeben. Ein schmaler Weg führt nach oben. Ein Feldweg, den wir uns vielleicht so vorstellen können, wie diese Wege, die in die Weinberge hier hinaufgehen. Ich habe mal versucht, mit unserem Kleinbus da hochzufahren, schon ein paar Mal. Es ist mir jedes Mal gelungen, nur das Wenden war schwierig, weil es absolut schmal war, 2,50 Meter oder so. Ein schmaler Feldweg zwischen Weinbergsmauer und Abgrund, und da bewegt sich der Leichenzug hinunter. In einer Dreiviertelstunde werden sie alle wieder da sein, alle bis auf den einen, den sie begraben werden. Aber von der anderen Seite, das sieht man, da kommt so eine Staubwolke hoch, da kommt noch eine Gruppe, eine Riesengruppe, eine Menschenmenge. Und vorne bei dieser Menschenmenge geht ein Mann, ein noch jüngerer Mann, so offensichtlich der Anführer. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn die beiden Gruppen aufeinander stoßen auf diesem schmalen Feldweg? Es muss doch zu einer Konfrontation kommen, oder? Schließt sich die andere Gruppe der Herunterkommenden an? Sie weichen aber nicht, sondern sie halten trotzdem darauf zu. Wieder Schlagzeile, Neiner Tageblatt, Skandal bei der Beerdigung. Die beiden Gruppen blockieren einander, lassen einander nicht sich gegenseitig vorbei. Und dann plötzlich ertönt eine helle Stimme, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Das ist ein Befehl, steh auf. Das ist aber ein seltsamer Befehl. Der Reporter denkt, ist der Mann betrunken oder wahnsinnig? Wie kann man einem Toten einen Befehl geben? Der kann doch gar nicht. Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant hat einmal gesagt, du sollst, wenn du kannst. Und so gehen alle unsere Befehle. Unsere Befehle machen nur dann Sinn, wenn unser Gegenüber auch das kann, was er soll. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Denkt wieder an den Film Der Untergang, da erteilt Hitler den Befehl, die Reichshauptstadt zu befreien. Aber die sowjetischen Truppen sind den Deutschen im Verhältnis 20:1 überlegen. Ja, soll man mal machen. Also das ist ein vollkommen sinnloser Befehl gegeben. Wenn man nicht kann, dann braucht man auch nicht sollen. So gehen alle unsere Befehle. Alles andere ist absurd. Kann ich einem Blinden sagen, schau dich doch mal um, was für ein tolles, schönes Gesteck hier ist. Kann ich eine gelähmte Frau um einen Tanz bitten? Das sind unmögliche Befehle. Eine Unverfrorenheit. Beleidigung, wir können es nicht. Aber Jesus sagt, stehe auf. Hier spricht der Herr, der Kyrios, der Herr, den wir schon aus dem Alten Testament kennen, den Schöpfergott. Am Anfang steht, Gott sprach, es werde Licht. Und dabei ist dann nur ein Tohuwabohu, nur ein Chaos. Und Gott sagt, es werde Licht. Vollkommen unsinnig. Da ist kein Ohr, das hört, nur Tohuwabohu. Und das ist eben das Besondere, wenn Gott etwas befiehlt, wenn Jesus etwas befiehlt, wenn er hier sagt, Jüngling, stehe auf, dann fordert er die Energie nicht ab, sondern er bringt die Energie. Wenn wir befehlen, dann fordern wir immer Energie ab. Aber wenn Gott befiehlt, dann bringt er selber die Energie dazu, dass das auch möglich ist. Für die Stimme Gottes haben die Toten nur einen sehr leichten Schlaf. Und das ist übrigens auch so mit dem Glauben. Ich habe in der vergangenen Woche eine Diskussion gehabt mit Leuten in einem ökumenischen Arbeitskreis. Da ging es eben darum, wie das zugeht, wenn einer anfängt zu glauben. Und da sagte jemand, ist das nicht sehr schwer zu glauben? Aber wenn Jesus sagt, zweifle nicht, glaube nur, dann bringt er die Energie auch mit. Und dann ist das auch möglich, ein freies Ja des Glaubens. Und deswegen lade ich übrigens an dieser Stelle auch immer wieder ein, zum Glauben, nicht weil ich die Energie mitbringen könnte, aber ich zähle darauf, ich rechne damit, dass bei ein, zwei oder drei vielleicht von euch dieses Ja jetzt möglich ist, weil Gott jetzt diese Energie gibt. Deswegen mache ich das. Von mir allein könnte ich das nicht machen. Wir können es uns nicht abkrampfen. Wir müssen nicht mit Gewalt unseren ganzen Zweifeln niederknüppeln. Aber wo Gott zum Glauben aufruft, da kann man. Da öffnet sich Glaube. Und das ist auch so mit der Sünde, für die man Vergebung zusprechen darf. Nur er, der aus nichts etwas machen kann, kann sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und es ist dann wirklich so und viel mehr als nur ein Gefühl. Und jetzt sagt Jesus, und jetzt steh auf. Steh auf, ihr Menschenkinder, wo immer ihr steckt, egal in welchen Löchern, ob im Grab oder in irgendeinem Versteck, kommt heraus. Ihr sollt leben. Wenn Gott Befehle erteilt, dann ist das immer mit einem Wunder verbunden, weil dieser Befehl die Energie nicht abfordert, sondern mitbringt. Und jetzt der letzte Punkt, Gottes Geben. Das ist ja auch so merkwürdig und interessant, dass es in der Geschichte ausdrücklich steht, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Ist euch das aufgefallen? Das ist eigentlich fast ein überflüssiger Satz oder hat der eine besondere Funktion hier? Sonst ist die Bibel ja immer sehr sparsam. Ist nicht sehr wortreich, alles sehr knapp, aber das war hier wichtig. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Jesus gibt der Mutter den Jungen wieder. Der Lebenszug und der Todeszug sind einander begegnet. Und normalerweise ist es so, dass der Todeszug immer den Lebenszug mitreißt. Aber hier ist es umgekehrt. Der Lebenszug zieht den Todeszug mit. Und dann gibt Jesus ihn der Mutter. Und wie wird das gewesen sein am nächsten Morgen? So beim Frühstück. Und die Mutter vielleicht sagt, mein Junge, darf ich dir einen Schluck Kaffee einschenken? Mein Junge, zieh dich nur ordentlich an, wenn du in die Schule gehst. Vielleicht hat sie auch vorher mein Junge gesagt, aber dieses mein Junge, das hat jetzt etwas ganz Besonderes. Es wird noch einmal ihr Junge, das hat so einen ganz besonderen Ton. Weil wenn sie das so sagt, dann sitzt zwischen ihnen noch ein Dritter, der dieses mein möglich gemacht hat. Er hat ihn der Mutter wiedergegeben. Bisher hat der Tod immer daneben gestanden und gegrinst, wenn sie mein gesagt hat. Jetzt vertraut Jesus der Mutter den Jungen wieder an, höchstpersönlich. Und sie stellt sie damit auch in die Verantwortung für ihn. Mein, das ist was ganz Wunderbares. Das war etwas ganz Besonderes, als ich nach der Hochzeit zum ersten Mal sagen durfte, meine Frau. Wird jeder, der verheiratet ist, auch so empfunden haben. Davon gehe ich zumindest aus. Meine Frau, mein Mann. Das ist so etwas Neues, so etwas, ja, fast ein bisschen Unheimliches. So hat man noch nie mein sagen können. Oder mein Kind, als das Kind geboren war. Mein kann auch etwas Besitzergreifendes, etwas Stolzmäßiges haben. Etwas, was wir mit aller Kraft festhalten, weil wir es nicht verlieren wollen. Wenn wir das so machen, wenn wir so mein sagen, dann steht immer der Tod daneben und grinst. Er weiß genau, muss ja doch wieder hergerückt werden. Bisher hat sie ihn krallen müssen, ganz besonders als er so krank wurde. Und jetzt dürfen aus den Krallen wieder gefaltete Hände werden. Was hast du mit dem Sohn gemacht, mit deinem Sohn? Wird Gott sie einmal fragen. Denken wir mal 60 Jahre weiter. Dann kommt wieder so ein Leichenzug von Nein herunter. Und es ist derselbe Junge, aber jetzt ein alter Mann, vielleicht 70, 75. Ein zweites Mal endgültig beerdigt. Und es gab dieses Wunder nicht noch ein zweites Mal. Ist das ein Privileg, wenn jemand ein zweites Mal sterben darf? Also mir reicht eine Beerdigung. Mir reicht es völlig, einmal zu sterben. Andere mussten zweimal sterben. Es gibt noch mehr Beispiele in der Bibel auch. Was ist so toll daran? Das Ganze, diese ganze Begebenheit, diese Geschichte wäre ein ganzer Unsinn, wenn es nicht ein Zeichen wäre. Es ist nur ein Zeichen. Dass einmal der Tod endgültig alle hergeben muss und dass es nie mehr eine Beerdigung gibt. Dafür ist es ein Zeichen. Es gibt einen, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Und der hat den Tod endgültig besiegt. Und die Auferstehungsberichte, wie zum Beispiel hier von dem Jüngling, ist es nur die erste Rate. Und wenn wir Abendmahl feiern, vielleicht die zweite Rate. Aber das Endgültige, das kommt. Weine nicht. Das ist auch so ein Imperativ, den Jesus hier sagt. Weine nicht. Das ist göttlich. Wenn ein Seelsorger das sagen würde, einer trauernden Frau, weine nicht. Das wäre nicht sehr nett. Das kann es nicht sein. Es heißt nicht, dass wir nicht weinen dürfen. Ja, der Auftrag an die Christen lautet sogar, weint mit dem Weinenden. So sagt es der Apostel Paulus. Aber am Ende in der Offenbarung steht da, Gott wird alle Tränen abwischen. Das heißt doch, dass wir Menschen, aber auch wir Christen, mal mit Tränen in den Augen im Himmel ankommen werden. Sonst würde der Satz keinen Sinn machen. Wir werden einmal mit Tränen in den Augen ankommen. Und dann hat Gott kein himmlisches Taschentuch, das er eben mal überall drüber fährt, sondern er wird mit seinem Finger unsere Tränen, die er alle vorher gezählt hat, abwischen und dann wird es nie mehr Tränen geben. Nie mehr Tränen. Dann wird ewige Freude über unseren Augen sein. Und das ist nur ein Bild hier. Also, drei Wunder, die deutlich machen, dass Jesus der Sieger über den Tod ist. Erstes Wunder, Gottes Mitleid, das grenzenlos ist. Zweites Wunder, Gottes Befehlen, das die Energie mitbringt und es nicht abfordert. Und drittens, Gottes Geben, dass wir alles, was wir haben und sind, Trost in Gottes Hand geben können. Keine Angst haben brauchen, dass wir es verlieren. Amen.